Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung bei Die Stunde. Und in dieser Stunde möchte ich mich mit dem Thema Minimalismus stärker beschäftigen und auseinandersetzen. Dazu habe ich mir heute auch einen Gast eingeladen, mit dem ich mich unterhalten werde. Bevor ich dazu komme, vielleicht noch ein paar Hintergrundinformationen. Wie bin ich überhaupt auf das Thema gekommen? Im Zuge der vielleicht auch Beobachtungen von Überforderung in unserer Gesellschaft habe ich mir Gedanken darüber gemacht, was könnte denn unterstützend wirken? Nicht alleine, aber vielleicht als ein Tool, eine Möglichkeit. Und dann bin ich immer wieder darauf gestoßen, zu sagen, eigentlich ist das, was wirklich helfen würde, eine eigene Reduktion. Also in die Selbstverantwortung zu gehen und zu reduzieren und sich über die Dinge Gedanken zu machen, brauche ich das wirklich? Hat es einen Sinn? Hat es einen Zweck für mich in irgendeiner Form? Und das ist etwas, worüber ich mir tatsächlich schon seit ein paar Jahren Gedanken mache. Und ich würde persönlich sagen, dass ich ein Minimalist bin, denn da gibt es verschiedene Definitionen für. Also es gibt nicht nur den Minimalisten mit 50 Teilen oder 100 Teilen, sondern das ist letztendlich auch eine Auslegung, wie man es selbst sieht. Und ich würde mich deswegen allein schon als Minimalist bezeichnen, weil ich versuche, letztendlich mich von Unnötigen frei zu machen. Also mich auf das Wesentliche zu konzentrieren, mich von unnötigen Dingen frei zu machen. Das bezieht sich auf der einen Seite auf physische Dinge, wie Kleidung beispielsweise, wie andere Gegenstände, die man so hat, aber auch immaterielle Dinge, so Lebensweisen, also das Prinzip weniger ist mehr, Beispiel soziale Kontakte, wo mir einfach die Qualität sehr wichtig ist, statt Quantität oder bei Erlebnissen oder. Und als ich mich mit dem Thema so beschäftigt hat, habe ich auch festgestellt, ja, Minimalismus hat tatsächlich viele Facetten und unterschiedliche Facetten und in verschiedenen Bereichen ist dieser Minimalismus auch unterwegs. Und auf der einen Seite der Minimalismus, wie ihn viele vielleicht auch kennen, über den Lebensstil. Also dass Menschen einen minimalistischen Lebensstil pflegen, indem sie sich von überflüssigen Besitztümern frei machen und sich eben auf Gegenstände beschränken, die funktional oder einen emotionalen Wert haben. Und Minimalismus kann so natürlich ein bewussteres Konsumverhalten fördern. Auf der anderen Seite gibt es aber auch den Bereich Design und Architektur. Also Räume und Objekte so zu gestalten, dass sie einfach und funktional und auch ästhetisch ansprechend sind. Klare Linien, neutrale Farben, Verzicht auf überflüssige Dekoration. Das ist übrigens der Bereich, der auch auf mich zutreffen würde. Aber auch in der Kunst, also seit 1960 ist in der Kunst auch der Minimalismus unterwegs, wo sich die Werke eben auf Einfachheit und Reduktion auf geometrische Formen, monochrome Farben und so weiter beziehen. Ja, und hier hat man es eben geschafft, eine gewisse Klarheit und strukturelle Reinheit in die Kunstwerke zu bringen. Aber auch in der digitalen Welt, das ist ja das, was uns eben auch alle betrifft am Ende. Also auf der einen Seite natürlich die Reduktion digitaler Minimalismus, die Reduktion ich auch hier auf das Wesentliche, aber auf der anderen Seite auch, wie gestalte ich Webseiten oder Apps oder digitale Produkte so benutzerfreundlich, übersichtlich und funktional, dass sie wirklich nur das Notwendigste enthalten und sich Menschen eben schnell zurechtfinden und visuell auch gar nicht so überfordert werden. Also ihr seht, jetzt gibt es ganz viele Bereiche, wo Minimalismus eben unterwegs sein kann. Und ich hatte es eingangs schon gesagt, ich habe mir für heute einen Gast eingeladen, und zwar Michael Klump. Und Michael Klump ist in Köln geboren, ist 42 Jahre alt, gelernter Augenoptiker und arbeitet jetzt gerade im IT-Support und beschäftigt sich seit 2011 mit dem Thema Minimalismus, hat auch als einer der ersten in Deutschland einen Blog dazu gegründet Und ein Stammtisch, den es seit 2014 in Köln gibt, beziehungsweise den gibt es in mehreren Städten. Michael betreut ihn selbst in Köln. Wenn euch dieser Stammtisch interessiert, habe ich euch den Link auch in die Shownotes gelegt. Michael wohnt in einer Einzimmerwohnung und ich fand es sehr, sehr erstaunlich, was er mir alles so erzählt hat und wie seine Entwicklung war und wie reflektiert Michael einfach ist. Und ich habe mich mit ihm über Dinge unterhalten, also wie er einfach auf dieses Thema gekommen ist und wie er Minimalismus heute sieht und heute auch wahrnimmt. Und vor allen Dingen auch, wie er Minimalismus definiert. Also was ist seine eigene Definition eigentlich dahinter? Und natürlich hat es mich auch interessiert, ob für ihn Minimalismus auch ein Verzicht ist oder eine Bereicherung. Wir haben uns darüber unterhalten, wie Minimalismus sein Leben verändert hat, wie auch sein Denken verändert wurde, in welcher Form. Und natürlich wollte ich von ihm wissen, ob Minimalismus etwas sein kann, was in unserer Welt vielleicht einen höheren Stellenwert bekommen könnte oder sogar sollte, um gewissen Krisen in unserer Welt auch entgegenzuwirken oder vielleicht auch die Überforderung bei uns individuell auch ein Stück weit rauszunehmen. Und ich freue mich sehr, dass Michael dieser Einladung gefolgt ist und dass wir dieses Interview machen konnten. Und ich wünsche euch, ich wünsche Ihnen jetzt ganz, ganz viel Spaß mit diesem wirklich inspirierenden und interessanten Gespräch, das Gespräch zwischen Michael Klump und mir. Viel Spaß. Hallo, lieber Michael, vielen, vielen Dank, dass du meiner Einladung gefolgt bist, sehr spontan, und hier jetzt mit dabei bist, um dich ein paar Fragen oder ein paar Fragen zu beantworten, die ich vorbereitet habe. Ich grüße dich.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass ich dabei bin und lieben Dank nochmal für deine Einladung und ich bin gespannt auf die nächste Zeit.
Ja, vielen, vielen Dank. Also die Eingangsfrage, die ich natürlich habe, ich habe ganz am Anfang schon ein bisschen was über Minimalismus erzählt und so weiter und mich würde mal grundsätzlich interessieren, du bist ja schon unheimlich lange an diesem Thema dran. Wie bist du denn überhaupt darauf gekommen?
Also darauf gekommen bin ich eigentlich erstmal durch ein Gefühl, was ich hatte, wie ich meine Wohnung betreten habe. Also ich habe mich irgendwie unwohl gefühlt. Ich konnte das damals noch gar nicht so genau sagen. Also irgendwie war alles zu viel. Die Schränke waren voll, die Regale waren bis oben hin voll. Ich habe zu der Zeit damals ein bisschen nebenbei Musik aufgelegt. Ich hatte über 2000 CDs, viele Bücher, viele DVDs. Die Schränke waren voll. Und ich habe mich damit unwohl gefühlt und habe gedacht, Mensch, was kann ich machen? So aufräumen, das war so nicht das Ding. Damals war Simplify Your Life so die größte Bewegung in dem Bereich. Und dann habe ich mal ein bisschen links und rechts geguckt und bin dann auf einen Blog gestoßen von Leo Babauta, einem Amerikaner, der also viel Zen Habits heißt, der ZenHabits.net heißt der Blog, der viel über ein Thema geschrieben hat, was ich Minimalismus nannte, Minimalism zu der Zeit. Und dann habe ich gedacht, okay, das hört sich spannend an. Er hat auch so ein paar Tipps. Und dann habe ich gedacht, komm, startest du mal einen Blog, dokumentierst du mal, was das mit dir macht und dann fängst du mal an, klassisch mit Ausmisten, Aussortieren und dann schaust du mal, was das mit dir macht. Und dann ging das 2011, ich glaube, es war im August, ging es los.
Mhm. Und wie war die Resonanz? Also du hast ja gerade gesagt, du hast einen Blog gestartet. Sind da die Leute gleich hingeströmt und haben sich dafür interessiert für das Thema? Oder hast du viele Rückfragen bekommen? Oder ist vielleicht gar nichts erst passiert? Also was ist passiert?
Also am Anfang ist natürlich gar nichts passiert, weil mich kannte keiner im Internet. Ich habe dann später herausgefunden, dass es noch ein paar andere Leute gab, die Blogs geschrieben haben. Und dann habe ich gedacht, Mensch, die Erfahrung hast du so oder so ähnlich auch gemacht. Dann hat man mal einen Kommentar da gelassen. Dann haben die angefangen, bei einem selbst zu lesen. Und dann haben das auch die anderen Leser mitbekommen. Und so ist es dann mit der Zeit einfach gewachsen. Das sind so die Online-Reaktionen. Und ich sag mal, das enge Umfeld hat ein bisschen erstmal mit Ablehnung reagiert. Meine Mutter vor allen Dingen. Der hat gesagt, Mensch, jetzt hast du dir das ganze Zeug teuer gekauft. Das sind ja auch Werte, die du besitzt und die du hast. Und jetzt verkaufst du das alles für einen Appel und ein Ei. Ich denke mal, jeder kennt das, wenn man Dinge gebraucht verkauft, kriegt man einen Bruchteil des eigentlichen Werts. Und man denkt immer, was es alles wert wäre. Und die Realität sieht dann leider ein bisschen anders aus. Und sie konnte sich das gar nicht vorstellen. Sie sagte, ah, du kaufst dir wieder alles neu, lass das mal an der Stelle. Und ja, aber ich bin irgendwie dabei geblieben und es ist weniger geworden. Und ja, sehr, sehr positive Gefühle waren damit verbunden. Und dann ging es auf einmal weiter und der Block ist gewachsen, mehr Leute sind dazugekommen und ja.
Ich habe tatsächlich, wo du jetzt deine Mama ansprichst, ich weiß ja, dass du 42 Jahre alt bist, das habe ich in der Ankündigung auch schon erwähnt, von daher darf ich es hier auch nochmal sagen. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, gerade was Gegenstände, Dinge angeht und so weiter, dass da tatsächlich auch es Generationsunterschiede gibt, oder? Wie nimmst du das wahr?
Auf jeden Fall. Also ich habe witzig, dass du das jetzt ansprichst. Meine Mutter hat jetzt gerade ihr Servi aussortiert, was sie zur Hochzeit geschenkt bekommen hat. Ja, das ist halt nicht mehr schön. Das ist weit weg von clean. Also also ein schönes weißes Servi würde ich weiter behalten, aber das war halt verschnörkelt und mit Rosen und hier und da. Und das ist halt wirklich so harte Währung in dieser Generation, genau wie Bleikristallgläser und wie vielleicht die Bilder, die an der Wand hängen. Das sind so wirklich das, was die Generation davor war, vielleicht noch die Aussteuer, das waren noch die Bettdecken, die Bettlaken. Aber so Geschirr ist so eine ganz klassische Geschichte, wo heute jeder sagt, hey, ja, wenn ich da zwei Teller schön finde, dann nehme ich die mit oder nehme ich vier mit. Und bei mir war es so diese CD-Sammlung, wo jeder sagt, hey, ich habe Netflix seit 10 Jahren, was willst du mit deiner Musiksammlung? Wann hörst du noch mal eine CD? Obwohl es da auch Bestrebungen gibt, wie zum Beispiel Vinyl hören und sich ganz einlassen wieder auf eine einzelne Platte, was jetzt wieder mehr Fahrt aufgenommen hat wie früher, finde ich ganz spannend. Aber klar, also ist ein Generationending, was man irgendwie an materiellen Dingen wirklich als besonders oder wichtig oder wertvoll wahrnimmt, ja.
Definitiv. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Und wir sind ja jetzt sehr bei Gegenständen verhaftet. Und mich würde natürlich interessieren, und die Frage kommt ja auf, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, Minimalismus, dann stolpert man ja über völlig unterschiedliche Dinge. Also so ein paar Stichworte, digitaler Minimalismus. Es gibt Menschen, die definieren Minimalismus und sagen, ich habe nur 50 Gegenstände und, und. Also es sind ja völlig verschiedene Definitionen da draußen unterwegs. Und da du dich so lange ja mit dem Thema beschäftigst, ist es ja sicherlich auch ein Entwicklungsprozess gewesen zu deiner Definition, wie du auf diesen Begriff blickst. Wie würdest du aus der heutigen Sicht sagen, blickst du auf Minimalismus? Wie würdest du diesen Begriff für dich definieren, wenn dich jemand fragt, was ist für dich Minimalismus?
Also ich würde sagen, dass man es an der Zahl nicht festmachen kann. Also es ist auf jeden Fall ein reduzierterer Lebensstil, ein viel, viel bewussterer Lebensstil, wo man Dinge deutlich hinterfragt. Also auch die Dauer, wie lange hat man Dinge? Also was mache ich mit gelesenen Büchern? Baue ich mir wirklich eine Wand auf mit 600 Büchern oder gehe ich dann eher der Philosophie nach, so ein Buch möchte gern gelesen werden, das gebe ich dann mal im Freundeskreis weiter oder stelle es in den Bücherschrank oder verkaufe es vielleicht an so einer Ankaufplattform, dass es dann, ich sag mal, im Kreislauf weitergeht. Also so Kreisläufe sind so ein großes Thema, finde ich, an der Stelle. Und die Definition, also ich bin so, für mich ist es so ein bisschen die Antwort darauf, wie möchte ich leben, was macht mich zufrieden. Glücklich finde ich immer ein bisschen schwierig an der Stelle, weil glücklich immer so was Kurzes, Temporäres ist. Ne, man kann glücklich sein nach einem guten Lauf, nach einem tollen Essen, nach irgendwas. Aber dieses Glück ist so was Flüchtiges. Ne? Und man möchte irgendwie das nächste Glücksding haben. Und so Zufriedenheit ist so dieses Glück, was länger anhält, in Anführungszeichen ein bisschen weniger ist. Aber das ist, glaube ich, das, was Minimalismus schon sein kann und was natürlich dann irgendwie eine hohe Attraktivität hat. Also ja, das würde ich so definieren.
Und bedeutet für dich Minimalismus gleich Verzicht? Ich möchte auch sagen, wie ich darauf komme. Häufig ist es so, also ich würde mich auch als Minimalist bezeichnen. So meine eigene Definition dahinter, nämlich so ein bisschen finde ich mich in dem wieder, was du gesagt hast, nämlich zufrieden zu sein und mein Leben auch leichter zu gestalten, es mir persönlich auch leichter zu machen in sämtlichen Bereichen und unabhängig von der Anzahl von Gegenständen. Das ist letztendlich nicht so wichtig. Aber wenn ich auf Menschen treffe und sage, ja, ich würde mich schon als Minimalist bezeichnen, haben viele im Kopf, oh mein Gott, du verzichtest auf ganz, ganz viel. Ist dir das auch begegnet und würdest du das so unterstreichen, dass du Verzicht übst?
Also mir ist das begegnet auf jeden Fall und das kann für Leute von außen auch tatsächlich so aussehen. Also ich sag mal, ich sehe dich jetzt mit einem schwarzen T-Shirt, ich habe auch ein schwarzes T-Shirt an, so Basic-Kleidung, ne? Da kommt ganz oft dieser Vorwurf von, das ist langweilig. Man kennt das jetzt natürlich auch von den klassischen Beispielen, irgendwie Barack Obama und seine drei Anzüge oder Mark Zuckerberg oder so oder Steve Jobs mit seinen Rollkragenpullis. Das sind so die Klassiker. Aber der Punkt an der Sache ist, ich habe das ja freiwillig gemacht, ne? Es ist jetzt kein Verzicht für mich, sondern ich habe mich aktiv entschieden, irgendwas loszulassen und wegzugeben. Und dieser Prozess ist einfach, ich brauche das nicht mehr oder ich brauche davon weniger. Und dann ist es für mich auch kein Verzicht mehr, sondern es ist okay. So dieses Loslösen davon hat bei mir dann schon stattgefunden. Manchmal ist es ein schwieriger Prozess, die Sachen dann tatsächlich physisch auch loszuwerden, also die dann weiterzugeben, zu spenden, zu verkaufen, zu verschenken. Also das ist wirklich eine größere Aufgabe. Das kennt jeder, der mal irgendwie ja einen Flohmarkt gemacht hat oder mal eine größere Aktion mit einem Gebrauchtportal machen musste. Aber für mich fühlt sich das auf keinen Fall nach einem Verzicht in irgendeiner Form an, sondern nach, ich weiß, was ich brauche und ich bin zufrieden damit.
Und ich habe ja nun einen kleinen Einblick in deine Wohnung. Und ich weiß, dass du eine Einzimmerwohnung hast. Hat sich auch das verändert? Also hast du vorher größer gelebt oder hast du schon immer jetzt auch in einem Zimmer gelebt? Oder hat sich da einfach irgendwas bei dir verändert im Laufe der letzten, oh mein Gott, ja, 2011 hast du gesagt, das sind ja schon 13 Jahre.
Ja, das ist eine lange Zeit. Also es hat sich einiges verändert. Nicht, dass ich umgezogen bin, aber die Wohnung ist für mich größer und funktionaler geworden mit der Zeit. Also ich hatte noch so eine riesige Schrankwand, wo dann der Fernseher integriert ist. Ich habe seit Jahren keinen Fernseher mehr. Ich habe zwar einen etwas größeren Monitor, der jetzt am Laptop angeschlossen ist. Da schaue ich dann mal eine Serie drauf oder einen Film und kann man auch zu zweit schauen da drauf. Das ist auch gar kein Problem. Viele Sachen sind dann irgendwie reingekommen, wie mein Pappbett, wo jeder sagt, oh Gott, das hält ja nichts aus. Doch, das tut es. Und ja, mit der Kleidung ist halt so, dass halt viel Kleidung einfach in so ein 70x70 Schrankelement reinpasst. Ein paar Sachen müssen halt hängend sein, wie der eine Anzug oder ja, die drei Jeans könnte man auch noch falten, aber so Sachen wie Jacken oder so oder die eine Winterjacke. Insgesamt habe ich mehr Platz in meiner Wohnung gewonnen. Allerdings gibt es zum Beispiel auch was, dass ich mir zwei Stühle gekauft habe, weil ich gemerkt habe, ich habe meinen Schreibtisch, ich habe mein Bett, ich habe meinen Essstuhl oder meine zwei Stühle an meinem Esstisch, aber ich habe keine gemütliche Ecke, wo ich mein Buch lesen kann. Und das war mir total wichtig, einfach auch nochmal so dem Rechnung zu tragen und mir da einfach mal auch wieder was tatsächlich zu kaufen. Ich habe damit ein bisschen gehadert, brauche ich das wirklich? Und dann habe ich gedacht, ja, das brauche ich wirklich. Und ich habe schon keinen Fernseher mehr. Und es war ganz witzig, wie stelle ich diesen Stuhl überhaupt in den Raum? Man hat sonst immer diese Ausrichtung, ah, da ist der Fernseher, da guckt alles hin, da geht das Sofa in die Richtung, da geht der Stuhl in die Richtung, da geht der Sessel in die Richtung. Und jetzt war so, wohin möchte ich denn eigentlich gucken? Okay, konnte ich dann beantworten für mich. Aber ja, es ist echt wirklich auch ein Hinterfragen von Möbelstücken, von Ausrichtungen in der Wohnung und es fühlt sich freier an, leichter an. Ich bin flexibler, ich kann Elemente umstellen, neu organisieren, von der einen auf die andere Wand bringen. Bis auf die Küche könnte ich den Umzug auch mit meinem Kleinwagen machen. Das ist auch ganz entspannt. Ja, aber da hat sich wirklich einiges getan, obwohl ich in derselben Wohnung bin, wie am Anfang von Minimalismus.
Ich würde jetzt gerne ein bisschen wegkommen von den Gegenständen. Und als Psychologe interessiert mich natürlich auch mal ein bisschen, wie tickst du so oder was hat sich in deinem Inneren auch getan und verändert? Wie würdest du das beschreiben? Also wenn du jetzt auf die letzten 13 Jahre zurückblickst, hat sich letztendlich im Inneren, also man verbindet ja immer viel damit, dass man sagt, ja, wenn du aufräumst, wenn du entrümpelst, wenn du ausmistest, dann tut sich auch in deinem Kopf ganz, ganz viel. Wie blickst du darauf, auf die letzten 13 Jahre? Hat sich da bei dir etwas getan?
Also es sind viele Dinge, die da passiert sind. Also auf jeden Fall bekommt man erstmal so ein Gefühl von von Leichtigkeit, von Freiheit, von, dass man sich von einem gewissen Ballast getrennt hat. Das auf jeden Fall. Das trägt einen aber nicht die ganze Zeit. Ich denke, viel ist auch dieses Umdenken, was passiert ist. Also, wie wichtig ist mir tatsächlich mein Besitz und was sagt er über mich aus und wie ersetzbar ist das Ganze? Also, wie wichtig ist, dass jemand sieht, dass ich irgendwie 600 Bücher habe? Wie wichtig ist vielleicht die Auswahl meiner Kleidung? Und was es aber mit mir gemacht hat, ist so ein bisschen, dass ich da auch so für mich einfach andere Kaufentscheidungen getroffen habe und einfach nochmal hinterfragt habe, was ist mir wichtig? Also, dass ein Produkt langlebig ist, dass es hochwertig ist, dass ich das vielleicht reparieren kann. Das sind so Dinge, die hatte ich vorher nicht im Fokus. Ja, zum Beispiel, keine Ahnung, dass ich beim Kopfhörer einfach nochmal neue Ohrpads drauf machen kann und den weiter nutzen kann oder dass der Akku austauschbar ist, was nicht bei allen gegeben ist. Insgesamt hat mich das freier gemacht und ich glaube, man ist auch nicht mehr so anfällig dafür. Also man ist nicht mehr anfällig für extreme Trends, was Konsum angeht. Und man macht so ein bisschen den Frieden auch damit, nicht jedem Trend hinterherlaufen zu müssen und hat einfach da eine andere Ruhe und Gelassenheit und sieht zwar noch alles, was da draußen passiert. Und insgesamt muss ich sagen, hat mir das auch viel gebracht für mich persönlich. Ich bin in Kontakt mit vielen Menschen gekommen, die ich sonst nie hätte kennengelernt. Also vom, ich sag mal, radikalen Minimalist, der noch 300 Teile hat und da ist jede Socke einzeln gezählt, wo ich meine eigene Tasse mit hinnehmen muss, damit ich was zu trinken aus einer Tasse nehmen kann. Bis hin zu, du hast es angesprochen, es gibt viele Variationen von digitaler Minimalismus, die ganze Vanlife-Szene oder die digitalen Nomaden, die von überall aus auf der Erde arbeiten können und der Homespot immer woanders ist, bis hin zu ja, nochmal ganz anderen Ansätzen. Und das war interessant, einfach mit Menschen in Kontakt zu kommen, die jetzt nicht klassisch in meinem Arbeitswelt oder in meinem so normalen sozialen Umfeld sind. Sehr, sehr bereichernd war das auf jeden Fall an der Stelle. Und eine gewisse Offenheit habe ich dadurch bekommen. Also einfach zu sehen, okay, da ist jemand, der nutzt gar kein Plastik mehr oder der für den gibt es auch kein Toilettenpapier mehr, weil der einfach so eine Brause da hat. Und ich dachte, oh mein Gott, das kann ich mir ja nicht vorstellen. Und dann kam irgendwie die Pandemie und eine Firma mit Flaschen, mit denen man irgendwie sich sauber machen kann, hat irgendwie Millionen Umsätze eingefahren. Und oh, auf einmal kennt dieses Thema jeder.
Ja.
Es war auch faszinierend zu sehen, wie dieses Thema einfach explodiert ist über die Zeit. Ja, also es hat schon viel verändert, auch in mir. Also, dass so Sachen wie Achtsamkeit ist ein Thema bei mir geworden, dass ich versuche, Dinge bewusster wahrzunehmen, bewusster zu machen, dass ich auch weiß, wann genug ist, mit Überstunden auf der Arbeit oder ja, wie ich meine Batterien aufladen kann. Also ich bin mehr auch zu mir gekommen, ein Stück weit
Ja.
an der Stelle.
Das ist wundervoll zu hören, weil du ja dadurch auch so diesen ganzheitlichen Abriss schaffst, ne? Also dich wirklich komplett als Person zu sehen. Und jetzt möchte ich ganz provokant fragen, weil die letzte Folge drehte sich bei mir um digitalen Stress und ich hatte Dr. Baustott zu Besuch und wir haben uns genau darüber unterhalten. Und ich habe mir jetzt gerade, als du so erzählt hast, habe ich mir die Frage gestellt, bist du als Minimalist und als sehr aufgeräumter Mensch, sowohl innen als auch außen, nicht so anfällig für digitalen Stress? Weil du sagtest auch gerade, du weißt, wann genug ist. Und kannst du da gut auf dich hören, auch das Handy wegzulegen und auch genau zu wissen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut? Würdest du sagen, dass du nicht so anfällig für digitalen Stress bist?
Das ist eine gute Frage. Also ich sag mal, mein Problem an der Stelle ist, glaube ich, dass ich so ein bisschen so eine Scanner-Persönlichkeit bin und dass ich halt immer, wenn mich irgendein Thema interessiert, dass ich da auch gerne vom Hundertstel ins Tausendstel gehe. Und da sind natürlich Informationsquellen digital auch interessant. Also vor allen Dingen Podcasts, YouTube ist da ein Riesenthema. Teilweise auch Blogs, wenn es die noch gibt. Blogs sind ja so ein bisschen in Vergessenheit gekommen bei der einen oder anderen. Bei dem einen
Stimmt.
oder anderen. Und das macht es dann manchmal ein bisschen schwierig, wenn ich dann so gerade ein neues Thema für mich entdecke. was gerade sehr präsent ist. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass ich das auch weglegen kann. Also vor allen Dingen, weil mir Begegnungen mit Menschen sehr, sehr wichtig geworden sind und ich die auch wirklich zelebriere, ist es auf jeden Fall so, dass in so einer Zeit halt das Handy auch ziemlich tabu ist. Also man macht vielleicht noch mal einen Schnappschuss zusammen, dass man irgendwas festhält, irgendwie eine gemeinsame Zeit oder so oder einen besonders schönen Moment, aber man ist nicht mehr permanent da dran und kann das irgendwie steuern. Aber dass es jetzt so ist, dass ich das Handy nur dreimal am Tag anfasse, da bin ich ganz ehrlich, so weit ist es dann doch nicht gekommen.
Ja, und die Frage, die sich dann anschließt, um beim Digitalen noch zu bleiben, du hast ja wunderbar jetzt auch gerade beschrieben, dass du gerade was die physischen Gegenstände angehst, dass du dir mal ganz genau überlegst, du hast von deinen Stühlen erzählt, dass du dir ganz genau überlegst, brauche ich das jetzt wirklich, schaffe ich mir das an? Oder kann ich darauf verzichten? Wie wichtig ist mir das wirklich? Würdest du sagen, dass du das im Digitalen genauso machst? Also es kommen ja immer wieder neue Apps und irgendwelche neuen Tools, die uns das Leben erleichtern sollen und. Würdest du sagen, dass du da auch eine treue Seele bist, was deine Tools angeht, die du hast im Digitalen? Oder bist du dann auch jemand, der sich schnell alles runterlädt und ausprobiert und auch sehr anfällig dann dafür ist? Oder sortierst du da genauso gut vor?
Also, ich sortiere da eigentlich ziemlich gut aus. Es gibt so Sachen, da habe ich dann erst nach langer, langer Zeit verstanden, dass es da neue Funktionen gibt und mich gefragt, wofür die eigentlich da sind. Ich kann es manchmal auch nicht so ganz begreifen, warum diverse Funktionen immer in allen Apps landen. Also zum Beispiel so diese ganzen Reels, die dann von TikTok rüber auf Instagram gegangen sind und dann denke ich mir auch, ja, okay, das ist die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird an der Stelle. Es gibt Apps, die ich lange nutze. Ich habe es mal versucht, zum Beispiel für mir Sachen Notizen zu machen. Habe ich mal einen Online-Dienst Notion versucht. Es gibt ja auch Asana und so Projektmanagement-Tools in der Richtung. Und bin jetzt aber dann doch wieder bei der normalen Notes-App gelandet und habe gesehen, ich habe Ordner, ich habe Möglichkeiten, Texte zu machen und die ein bisschen zu markieren. Und das reicht mir total. Ich bin also Freund von Einfachheit, vor allen Dingen auch was Tools angeht, die clean sind, die aufgeräumt sind. Es gibt nichts Schlimmeres wie 400 Symbole, die mich irgendwie anblinken. Finde auch so eine Schreib-App, die einfach alles ausblendet, bis auf den reinen Text. Formatierung kann man später immer noch machen. Finde ich sehr, sehr entspannt an der Stelle. Meine Sicherung besteht aus einer Dropbox und einer externen Festplatte. Also das heißt, ich sortiere tatsächlich meine Bilder noch zu Fuß in Ordnern. Ich überlege das irgendwann aber auch aufzugeben, weil mittlerweile ist ja irgendwie, ist es ja schon so, man wirft einfach die Bilder irgendwo rein und die netten spielt es dann wieder aus. Aber die Ordnerstrukturen habe ich da noch nicht abgelegt. Aber ich versuche halt das auch immer mal wieder durchzugehen. Wenn ich in einem Urlaub war, habe da, sagen wir mal, in 2 Wochen 150 Bilder gemacht. Was sind die 20 schönsten? Welche würde ich mir vielleicht mal auf eine Leinwand ziehen, welche möchte ich als Bildschirmhintergrund haben, welche würde ich Freunden weitersenden wollen, dass man da schon mal hingeht und sagt, okay, wir haben halt diese unendlichen Möglichkeiten und nicht mehr diese Begrenzung auf Analogfilme mit 36 Bildern und auch nicht die hohen Kosten, aber dass man da ganz klar sagt, okay, und alles, was jetzt nicht schön geworden ist und alles, was jetzt nicht besonders ist, kommt halt einfach weg. Minimalismus heißt ja so ein bisschen nur noch die Highlights am Ende, finde ich.
Ja.
Und das ist eigentlich eine schöne, schöne Sache auch im Digitalen, dass man da
Ja.
einfach reduziert und das, was man dann nutzt, auch wirklich einen gewissen Wert dann auch für einen hat.
Das ist so wunderbar. Ich hänge quasi gerade an deinen Lippen, weil in dem, was du gesagt hast, habe ich mich so wiedergefunden. Ich bin, ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung hier, ein absoluter Fan von Apple, weil ich glaube, Apple macht genau das, was du gerade beschrieben hast. Sie schaffen es, die Dinge in eine Einfachheit zu packen, schön aufzubereiten und trotzdem leicht verständlich, ohne viele Hintertürchen oder so. Also wenn du dir andere Programme mal anguckst, du hattest gerade zum Beispiel Notizen angesprochen, da gibt es ja so viele Notizen-Apps, die 2 Millionen Funktionen haben und ich denke mal, die braucht doch alle kein Mensch. Und da habe ich das Gefühl, es geht tatsächlich um Masse, ne? Und also um die Quantität und nicht mehr die Qualität, die da eigentlich hinterstecken sollte. Und da habe ich einfach das Gefühl, dass Apple das wahnsinnig gut macht und dass das sicherlich auch ein Erfolgsgeheimnis ist und auch deswegen viel von den Menschen benutzt und gekauft wird. Und auch wenn man sich bei YouTube mal umsieht, kommen viele immer wieder dahin zurück, Ach Mensch, die Erinnerungs-App bei App ist doch auch, bei Apple ist doch auch ganz toll. Da brauche ich doch gar nicht so ein aufgeblähtes Ding, wovon ich am Ende gar nichts benutze. Aber die Technik macht es ja ganz geschickt, dass sie uns Einfachheit verspricht, Zeitersparnis verspricht bei so vielen Sachen. Und am Ende, wenn wir mal hingucken, dauert es ja wahnsinnig viel Zeit, bis wir uns einarbeiten in die Dinge und unseren Workflow gefunden haben. Und wenn unser Workflow gefunden ist, dann wird wieder irgendwas umgeschmissen und geändert und wir müssen uns wieder umsortieren und wieder alles neu machen. Aber es ist ein anderes Thema. Das hatten wir das letzte Mal mit dem digitalen Stress. Aber super, super spannend, was du da erzählst. Würdest du tatsächlich sagen, also jetzt mal wirklich Hand aufs Herz, würdest du tatsächlich sagen, dass du digital genauso ordentlich und aufgeräumt bist, wie du es in deiner Wohnung bist?
Zu 90% ja, tatsächlich. Also wirklich zu
Spannend.
90% ja. Es gibt natürlich immer noch mal einen dunklen Fleck irgendwo, ne? Man kennt das, so dieser Temp-Ordner oder dieser noch abzusortieren Ordner, sowas gibt es bei mir natürlich auch. Aber das sind die Sachen, die man dann mal nach 4 Wochen oder nach 2 Jahren löscht, weil man eh nicht mehr weiß, wo was hingehört. Und wenn man es dann so lange nicht gebraucht hat, kann es auch weg. Ich glaube, was Minimalismus einem gezeigt hat, ist einfach so dieses, was man im Alltag vielleicht nicht gelernt hat, außer man hat mal sowas wie Getting Things Done gemacht, dieses nochmal in eine Revision gehen, einfach Dinge nochmal neu anzugehen, nochmal durchzugehen, brauche ich das wirklich regelmäßig dafür auch ein Auge zu entwickeln. Ich denke, das ist so in Minimalismus mit drin, was halt viele, die sich jetzt nicht mit Produktivität oder sowas auseinandergesetzt haben, nicht so verinnerlicht haben. Und es wird einfach zu einer natürlichen Gewohnheit an der Stelle. Und ich glaube, das macht den entscheidenden Unterschied dabei. Und nicht die Grundordnung. Also ich glaube tatsächlich, dieses nochmal drüber gucken, ist, glaube ich, das, was da auch viel, viel bringt an der Stelle.
Ja. Die Frage, die man sich natürlich in dem Moment stellt, wenn du sehr, sehr überlegt Dinge kaufst und wenn du sehr nachhaltig lebst und auch viel reparierst, statt neu zu kaufen und so weiter. Was machst du denn mit deinem Geld?
Das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Also, ich bin jetzt gerade auch bei einem Punkt bei mir im Leben, dass ich da einfach auch andere Wege jetzt nutze. Ich habe eine lange Zeit viel Geld einfach für Erlebnisse ausgegeben, für ja, raus essen gehen, für was mit Freunden machen, und habe da wirklich nie so wirklich drauf geschaut, weil das Geld dann auch aufgrund der Lebensweise immer da war. Und du hast angesprochen, ich bin 42. Ja, also mein Renteneintrittsalter wird wahrscheinlich eher so um 70 liegen. Das heißt, ich habe dann noch 28 Jahre hin. Aber im Moment geht es einfach bei mir so ein Thema, was jetzt gerade, wo ich mich mehr reinfuchse, ist das Thema natürlich Finanzen. Wie kann ich mehr zurücklegen? Wie kann ich vorsorgen? ETFs etc. Was kann man da in dem Bereich machen? Und da hat bei mir auch ein Umdenken stattgefunden, dass ich gemerkt habe, ja, du kannst leben, ja, du kannst dir was gönnen, du kannst auch Geld in Umlauf bringen. Das Geld ist ja nie weg, das ist ja immer nur woanders. Und wichtig an der Stelle einfach jetzt dann auch da mal zu gucken, brauche ich so viel, muss ich so viel essen gehen, muss es dann das zweite Getränk sein, wenn man essen geht, oder muss ich ständig Leute einladen, weil ich es gerade so schön finde, oder kann man das irgendwie auch entspannter machen, ne? Man kann auch zusammen kochen, man kann sagen, okay, dann nehmen wir jetzt mal eine Kleinigkeit oder holen uns mal ein Stück auf die Hand, ein Stück Pizza auf die Hand oder so. Oder man nimmt sich eine Picknickdecke mit, geht in den Park, solche Sachen. Da habe ich auf jeden Fall Einsparpotenzial, was ich jetzt nutze seit einer kürzeren Zeit. Und natürlich spart man mit Minimalismus Geld, auf jeden Fall. Das ist ganz klar. Selbst wenn man dann hochwertiger kauft, selbst wenn man langlebiger kauft oder auch vielleicht bewusster kauft, weil jeder weiß, Bio ist teurer, Holzspielzeug ist teurer. Wenn man dann, ich sag mal, versucht, auch nachhaltiger Kleidung zu kaufen, die jetzt vielleicht nicht in Bangladesch und Co. produziert wurde, das ist teurer. Aber trotzdem bleibt am Ende noch was übrig und es bleibt mehr übrig wie vorher, definitiv.
Im Zusammenhang mit Minimalismus und wenn man dann sagt, ja, du kannst halt auch einsparen und so weiter, stellt sich auch häufig die Frage für die Menschen, Okay, super. Wenn ich dann einspare, dann kann ich auch irgendwann mal meinen Job vielleicht aufgeben, reduzieren oder wie auch immer. Ist das auch dein Plan, dass du dein Job ein bisschen runterfährst oder dass du dich vielleicht beruflich veränderst, dass du unabhängiger von dem Job bist, weil du weißt, dass du nicht so viel Geld benötigst?
Also, wir haben im Vorgespräch so ein bisschen mal darüber gesprochen, dass ich damals auf dem Peak der Minimalismuswelle oder der ersten Minimalismuswelle hätte ich mich bestimmt nebenberuflich selbstständig machen können und hätte das bestimmt auch zu einer Vollzeit-Selbstständigkeit ausbauen können in dem Bereich. Ich habe das damals nicht gemacht, auch bewusst nicht gemacht. Zwischendurch kommt so ein kleiner Wehmutstropfen, wenn man dann denkt, wenn man dann Stress auf der Arbeit hat oder es dann nicht bei den 40 Stunden bleibt und ein paar mehr noch draufkommen, dann denkt man, ach, hättest du das damals mal gemacht? Aber grundsätzlich weiß ich noch nicht, was so kommt. Also ich kann mir schon eine nebenberufliche Selbstständigkeit vorstellen. Ich habe da jetzt aber keinen konkreten Ansatz. Ich muss sagen, so Themen wie Achtsamkeit gefallen mir sehr gut, hat mir sehr viel gebracht und ich kann mir vorstellen, das auch anderen Leuten näher zu bringen an der Stelle. Ich mag das Format Podcast gerne oder irgendwas mit meiner Stimme zu machen, finde ich eine tolle Sache. Also in dem Bereich kann ich mir was vorstellen. Ich höre auch gerne zu, aber ich habe davon Abstand genommen, jetzt in so eine Richtung zu gehen. Ich habe mir das angeschaut, was es gibt, so Heilpraktiker-Psychotherapie, aber ich sage mal, jemand, der da tiefer drin ist, ein Psychologiestudium wird man mit sowas einfach nicht toppen und es ist schwierig, da auch die Abgrenzung zu haben, was Diagnosen angeht, was die fachlichen Hintergrund angeht. Das gehört in eine Expertenhand, meiner Meinung nach, mit einer langjährigen Erfahrung. Und da denke ich mir, da kann man mehr falsch machen, wie das man helfen kann an der Stelle. Ich sehe mich da vielleicht anders, wo ich Menschen unterstützen kann. Aber so dieses Projekt in der Teilselbstständigkeit ist in mir drin auf jeden Fall und bin gespannt, was die nächsten Jahre daraus wird. Aber klar, natürlich dann auch Stunden reduzieren im Hauptjob, da ein bisschen runterfahren. Aber ich bin auch so ein bisschen Sicherheitsfanatiker. Also ich finde es schon gut, irgendwie meinen Job zu haben. Aber irgendwie reicht es mir doch nicht. Also ich kann Leute nicht verstehen, die arbeiten gehen, abends nach Hause kommen, Netflix anmachen, sich eine Mahlzeit machen, am nächsten Tag wieder hingehen, und denen das reicht. Das ist irgendwie so, ist vielleicht ein Generationending auch, ne? Das könnte auch sein, dass so dieser Wunsch von Selbstverwirklichung so ein bisschen mehr in einem drin schlummert und dass der vielleicht raus will.
Absolut. Und ich weiß gar nicht, ob das nur so ein Generationsding ist. Was ich erlebe, ich bin ja ganz, ganz viel in Kontakt mit Menschen und spreche mit Menschen und ich erlebe ganz, ganz viel Traurigkeit in dem Bereich. Also Traurigkeit, Unzufriedenheit. Man würde gerne etwas anderes machen. Man hat Träume, man hat Wünsche. Und wenn ich dann nachfrage, was hält dich davon ab? Genau diesen Weg zu gehen, dann ist es häufig genau das, was unser Thema auch heute ist. Ich habe wahnsinnig viele Verpflichtungen. Ich habe ein großes Haus, was ich abbezahlen muss. Ich habe Frau, Kinder und so weiter. Also das soll jetzt nicht so klingen, als wenn es ein Klotz am Bein ist, aber man hat halt sehr viel sich angeschafft. Man ist sehr viele Verpflichtungen eingegangen, die alle bedient werden wollen. Und das ist etwas, wo ich zum Beispiel den Minimalismus für mich ganz, ganz groß sehe, weil ich habe ein wahnsinnig hohes Bedürfnis an Freiheit. Ich möchte selbstbestimmt sein. Und für mich wäre das Schlimmste, und da setzt mein Minimalismusansatz tatsächlich an, für mich ist das Schlimmste, in eine Abhängigkeit zu geraten. Also diese Abhängigkeit zum Beispiel auch zu einem Job zu haben und zu wissen, ich muss jeden Monat 3.000, 5.000, 10.000 Euro verdienen, weil ich so und so und so viel habe und das muss alles irgendwie bedient werden. Und schon ist man nicht mehr frei und kann sich nicht mehr das erfüllen, was man wirklich möchte. Und ja, das vielleicht auch mal zu hinterfragen und zu durchbrechen, das finde ich ganz wichtig. Und deswegen fand ich das so gut, dass du das gerade so eindrücklich gesagt hast. Und ich glaube einfach, wenn du dir deine Kosten anguckst, dein Lebensstil anguckst, dann bist du ja relativ frei genau da. Also ich kann mir vorstellen, man macht sich ja auch wenig Sorgen, was die Zukunft angeht, weil man doch scheinbar, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, im Kopf hat, meine Fallhöhe ist ja gering. Also egal, was jetzt irgendwie passiert oder wie auch immer, es geht weiter. Also ich verliere nichts großartig, weil alles, was ich habe, ist bezahlt, das ist da, das ist mir wichtig und ich bin da einfach auch gar nicht so, dass ich diese riesigen großen Dinge benötige, oder?
Definitiv. Also ich kann das nur unterstreichen, dass zum einen dieses Anhaften nicht so wichtig ist, ne? Also natürlich mag ich hier irgendwie meine Apple-Produkte, aber ich sag mal, wenn morgen der Tag X kommt, diese Wohnung brennt ab und alles, was da drin ist, und morgen fange ich neu an, was das Materielle angeht. Und dann ist es am Ende egal, was mich mit der Welt verbindet, ob das jetzt ein Mac ist oder ob das irgendwie ein Smartphone oder was anderes ist an der Stelle. Dieses Anhaften ist nicht mehr so da und dieses Statussymbol-Denken ist nicht so da. Und zum Beispiel bei Ernährung einfach mal irgendwie Foodsharing oder Too Good To Go oder einfach mal sich da einen Spaß draus machen und das mal ausprobieren und mal irgendwie sich da was mitnehmen und einfach mal gucken. Mit wie wenig könnte ich denn auskommen? Einfach mal als Challenge an der Stelle ist, glaube ich, eine ganz gute Einladung, was man mal machen kann. Also nicht um das als Verlust wahrzunehmen oder als, sondern einfach dieses, wie tief falle ich denn wirklich, ne? Und ist es denn wirklich überhaupt ein Fallen? Ich glaube, viele unterschätzen das. Und viele, ja, haben sich vielleicht auch so einen Komfortraum geschaffen, ne? So die, wir können uns die Lebensmittel liefern lassen, wir müssten eigentlich gar nicht mehr vor die Tür gehen. Lieferdienste gibt es für alles mittlerweile. Die Online-Sprechstunde beim Arzt etc. Ja, und Minimalismus ist einfach ein ganz, ganz toller Weg an der Stelle, das nicht als Verlust zu erleben. Ich möchte aber das ganz klar abgrenzen davon, das soll jetzt kein Tipp sein, diesen Lebensstil zwangsmäßig einzuschlagen für Menschen, die Geldprobleme haben oder die wenig Geld haben. Weil wenn äußere Einflüsse einen da behindern, ist es auf jeden Fall immer noch unter Zwang und keine freiwillige Entscheidung an der Stelle. Aber natürlich kann man sich vielleicht viele Taktiken, Tricks da einfach mitnehmen, wenn man aktiv gerade sagt, okay, die Decke ist dünn, was das Geld angeht, ich möchte da was tun, da einfach umzudenken auch mal, ja.
Und ich glaube, genau in diese Reflexion zu gehen, also auch wenn man sich Dinge anschafft, das kenne ich, das kennst du bestimmt auch, dieses Gefühl, wenn man sich Dinge anschafft, möchte ich es wirklich, weil ich es möchte, oder möchte ich es, um etwas darzustellen, also eher im Außen zu sein. Schaffe ich mir jetzt die Dinge an, weil ich meinem Nachbarn zeigen muss, guck mal, was für ein geiler Hecht ich bin und was für ein dickes Auto ich jetzt fahre. Oder ist es wirklich mein echter Wunsch und mein echtes Bedürfnis, das zu haben, weil es mir Spaß macht, weil es mir Freude bereitet.
Auf jeden Fall. Und an der Stelle können wir kurz nochmal 20 Jahre zurückgucken. Ich hatte früher zwei Mobilfunkverträge, weil ich dann alle 12 Monate ein neues Handy bekommen habe und ich habe die doppelten monatlichen Kosten in Kauf genommen. Und mir war das damals aus irgendwelchen Gründen sehr wichtig. Also ich war da definitiv ein klassisches Konsumopfer und mir waren da Dinge wichtig. Allein auch, was so Verträge früher gekostet haben, im dreistelligen Bereich dann, wenn man zwei hatte. Unglaublich kann man sich heute irgendwie gar nicht mehr vorstellen, aber ja, also an der Stelle auf jeden Fall ganz wichtig, sich das mal anzuschauen, zu hinterfragen, was macht mich wirklich zufrieden, was macht mich glücklich, und auch mal abzuwarten, ne? Also ich denke mal, diese unmittelbare Befriedigung, jeder kennt das, heute bestellt, morgen geliefert, das einfach mal da so einen kleinen Delay reinzubekommen, so zwischen Wunsch und Aktion, da nochmal so eine Pause einfach zu setzen, ist, glaube ich, etwas, was ein Leben verändern kann. Ja.
Ein Buchtipp an dieser Stelle, du hast es sicherlich auch gelesen, ist von Fromm Haben oder Sein. Finde ich ein wunderbares Buch und da wird ja genau das nochmal thematisiert, was du jetzt auch gerade gesagt hast. Also das, du hast es gelesen, ne?
Ich habe sogar mit Rainer Funke, dem Nachlassverwalter, mal gesprochen
Oha!
von Erich Fromm. Und da
Ja.
gibt es ja noch das zweite Buch vom Haben zum Sein, was dann so
Ja.
eher eine praktische Anleitung ist. Ja, ich habe das gelesen, ich habe das verschlungen. Man muss sagen, Fromm hat das, glaube ich, in den 70ern geschrieben. Das ist aktueller denn je, kann man
Ja.
total, total empfehlen, auch was er mal zum Thema Beziehung gemacht hat. Dieser Mann hat echt eine Weisheit gehabt, die man auch, die wirklich jeder auch versteht. Also es ist jetzt
Ja.
kein Buch, was sich an Psychologen richtet, muss man dazu sagen, ja,
Ja.
definitiv.
Und du hast gerade Beziehungen auch angesprochen. Das ist mir nochmal wichtig, das nochmal zu sagen. Es sind genau diese Dinge. Also es gibt ja zum Beispiel Aufzeichnungen darüber, was Menschen bereuen, wenn sie sterben, wenn sie auf dem Sterbebett liegen. Und es ist am Ende nie das iPhone, was sie sich nicht mehr kaufen konnten oder sonst irgendwas, sondern es geht da immer um Menschen, um zwischenmenschliche Beziehungen. Und auch wenn ich in Organisationen unterwegs bin und dort Analysen fahre und mir genau angucke, wo gibt es hier Problematiken, aber was ist auch eine wahnsinnig große Ressource? Es geht immer um zwischenmenschliche Dinge. Es wird nie irgendwie gesagt, ja, wir haben hier halt nicht die neuesten Rechner oder das. Es geht immer um Menschen. Und das ist so wunderbar, also diese Beziehungsebene wieder einzunehmen, weil das ist das, was uns eben auch zu Menschen am Ende macht. Wenn du jetzt mal, ich weiß, du bist nicht beratend unterwegs, aber wenn du dich jetzt mal so mit deinem Wissen hineinversetzt, auch so in Organisationen, vielleicht auch in deine eigene, wo du tätig bist, glaubst du denn, dass Minimalismus dort ein Ansatz sein könnte, um auch Belastungen von den Menschen dort zu nehmen?
Auf jeden Fall ein großer Ansatz. Ich finde, dass die Welt viel zu hektisch geworden ist, die Arbeitswelt. Es gibt ja auch eine große steigende Arbeitsbelastung. Die Wertschätzung geht flöten. Also man kriegt weniger oft gesagt, dass man einen guten Job macht. Das ist ja auch was, was nichts kostet und was ja eher so von der Führungskraft auch abhängt, ein Stück weit. Und ich finde aber einfach, dass man eine Zeit hat, wo man auch konzentriert arbeiten kann, ohne Ablenkung, dass man mal nicht gestört wird von dem Telefonat, von der nächsten Teams-Nachricht, der nächsten E-Mail. Es gibt teilweise auch ganz viele Wege, wie Menschen dich dann kontaktieren können und wo erwartet wird, dass du in einer sehr, sehr kurzen Zeit reagierst. Und das ist eigentlich ein totales Unding und das reißt dich jedes Mal wieder raus. Und man jongliert dann und versucht irgendwie 9 Bälle oben zu halten, aber 3 sind schon wieder unten gelandet und das ist ein Unding. Also mehr konzentrierte Zeit am Stück zu haben, das ist ein Riesending. Arbeitsplatzorganisation würde ich auch so sehen. Ne? Ein Stift, ein Notizbuch, keine losen Blätter, wo man mal weiterblättern kann, wo man mal zurückblättern kann. Datum, Uhrzeit, so klassische Notizen, auch auf Papier, physisch, auch wenn ich der digitale Mensch eigentlich bin, aber ich habe tatsächlich, mache das auch physisch auf Papier immer noch, weil es einfach schnell funktioniert, wenn man mal schnell eine Nummer aufschreiben muss, schnell einen Rückruf vereinbaren muss oder so. Ja, das sind so Dinge, die ich da sehe. Und Luft zu schaffen zwischen Dingen, Meetings zu verkürzen auf maximal 30 Minuten oder dann lieber nochmal ein zweites anzusetzen. Das sind so Dinge, da kann man einfach viel mit gewinnen, ja.
Definitiv. Und du unterstützt jetzt genau das, was auch in den Analysen, in den Organisationen häufig rauskommt, das, was die Menschen sich wünschen, nämlich auch wieder alles ein bisschen, ja, reduzieren. Also gerade Kommunikationskanäle, da sind so wahnsinnig viele unterwegs und die Menschen kommen da wirklich ins Straucheln und wissen gar nicht mehr, wo habe ich jetzt auch welche Informationen und so weiter, weil so unterschiedliche Kanäle und so unterschiedliche Kommunikationskanäle unterwegs sind, das ist unfassbar. Und ich fand es jetzt ganz schön, dass du gesagt hast, ein Stift und ein Notizbuch. Das habe ich mir auch irgendwann mal angewöhnt und ich bin damit sehr, sehr glücklich und zufrieden. Ich habe mir einmal einen richtig, richtig guten Stift gegönnt. Der wird mich auch mein Leben lang begleiten und das macht so viel Spaß, mit dem zu schreiben. Ein Notizbuch und ich weiß hundertprozentig, alles, was ich aufschreibe, finde ich da drin. Es kann nur dort sein. Es hat keine Suche wie im Digitalen, aber.
Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen kann man zurückblättern, ne? Und da kann auch nicht die Batterie leer werden und es kann auch mal nass werden und es kann hinfallen und es ist trotzdem noch da, ne? Das
De
ist gut.
definitiv, definitiv. Michael, bevor wir zum Schluss kommen, wüsste ich ganz gerne noch von dir, wenn du so jetzt mal ein bisschen in die Zukunft guckst. Und auf die Gesellschaft, also jetzt mal weg von den Organisationen und den Mitarbeitern, die dort tätig sind, mal in die Gesellschaft. Glaubst du, wenn du dir die Problematiken anguckst, die wir auf der Welt haben momentan, glaubst du, dass Minimalismus ein Lösungsansatz sein könnte?
Ich kann mir schon vorstellen, dass das insgesamt auch ein Lösungseinsatz ist, wenn das viele, viele Menschen verfolgen. Also ich kann mir vorstellen, dass das einen Einfluss hat, bis hin zu, welche Dinge werden produziert. Also welche Dinge werden produziert, was sind so die Merkmale, also dass vielleicht ein Fokus auf eine Langlebigkeit gesetzt wird, dass dadurch insgesamt weniger produziert wird, weniger Ressourcen eingesetzt werden. Das wäre sehr, sehr wünschenswert. Und insgesamt glaube ich halt, dass man dann natürlich weiter konsumieren wird. Also es wird nicht zu einem Nichtkonsum kommen, aber dass man vielleicht auch noch mal Luft hat, größere Themen anzugehen. Also sowas wie Forschung, sowas wie im künstlerischen Bereich, dass da einfach wieder mehr ein Fokus drauf kommt und dass es halt nicht rein um Großkonzerne, Zahlen, reinen, nackten Kapitalismus geht. Also ich glaube, dass Gesellschaften auch mehr zusammenwachsen müssen, damit auch mehr Frieden wieder herrscht. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das geht nur über Dialog und Austausch im 1:1. Vielleicht noch übers Essen, um da den Kreis nochmal zu schließen. Also ich muss sagen, immer wenn ich ausländische Küchen probiere oder da eingeladen bin, ist immer jeder sehr stolz, der sein Essen, das Essen seines Landes präsentiert und man kommt direkt ins Gespräch auch darüber. Aber insgesamt glaube ich schon, dass es ein Ansatz sein kann, aber der muss halt von unten nach oben gehen und über die individuelle Ebene sich dann nach oben verbreitern. Ja.
Ein schönes Beispiel, das kennst du bestimmt auch, wenn man in den Supermarkt geht. Und ich glaube, da fängt es schon an, wenn du wenn du dich vor ein Regal stellst und dir einfach nur mal Ketchup anguckst. Das ist der Wahnsinn, was da in den letzten Jahren hinzugekommen ist. Und ich fühle mich persönlich immer wieder erschlagen von den ganzen Dingen und weiß am Ende nicht, was ich nehmen soll. Und ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen Menschen. Und das hätte für mich auch was mit Minimalismus zu tun, da einfach mal wieder eine Reduktion zu schaffen von den Produkten, um auch diesen Overload zu vermeiden. Auf der anderen Seite denke ich wieder, die Unternehmen würden es ja nicht produzieren, wenn es nicht alles gekauft werden würde.
Ja, sie versuchen halt neue Reize zu schaffen, ne? Also
Ja.
ich glaube, das Paradebeispiel ist Colgate. Ich glaube, es gibt davon irgendwie 80 verschiedene Sorten mittlerweile. Ketchup, Riesenbeispiel, ne?
Ja.
Mit Frucht, ohne Frucht, Zero und wenig Zucker, viel Zucker, keine Ahnung was, andere Rezepturen mit Apfelmark und sonst was. Ja, auch Süßigkeiten jetzt in weißer Schokolade und jetzt so und hier. Man ist so versucht, oh ja, das probiere ich jetzt mal, aber man weiß auch direkt, naja, das ist nur so eine Sonderedition. Wenn es mir schmeckt, ist zwar schön, aber in 3 Monaten gibt es das dann eh nicht mehr zu kaufen. Also es ist schon so, glaube ich, die Übersättigung da. Und man versucht jetzt immer noch mal so einen Reiz zu pushen, was total nervig ist. Und ich tendiere dann eher dazu, einmalig eine Entscheidung zu treffen unter vernünftigen Kriterien und dann bei dem Produkt einfach zu bleiben und das gnadenlos durchzuziehen und nicht mehr links und rechts zu gucken.
Ja.
Das macht es einfacher an der Stelle, aber es wäre natürlich schön, wenn es so einen cleanen Supermarkt geben würde, wo es nur so zwei zur Auswahl gibt oder nur, was weiß ich, Erdbeer- und Zitronenjoghurt oder so. Das wäre, glaube ich, ein interessantes Konzept. Das gab es ja
Ja.
schon mal. Man nannte das Tante-Emma-Laden, ne? Da gab
So,
es nicht alles, ne? Sowas
genau.
halt, ja.
Ja, sehe ich ganz genauso. Und ich finde auch, es wird undurchsichtig. Du hattest vorhin, vielleicht das nochmal zum Schluss, du hattest vorhin auch angesprochen mit fair produzierter Kleidung und so weiter. Ich bin da auch ein absoluter Fan von und mir fällt aber ganz häufig auf, dass man das Gefühl bekommt, auch viel falsch zu machen. Das heißt, selbst wenn ich mich vernünftig verhalten möchte und bereit bin, für ein T-Shirt 50 oder 60 € auszugeben, weil ich weiß, das trage ich dann auch die nächsten, ich überspitze jetzt 10 Jahre. Und das ist super, das zahlt sich aus. Habe ich trotzdem ganz häufig die Erfahrung gemacht, dass es eben nicht so ist, sondern dass ich viel Geld für etwas ausgegeben habe, was der Qualität nicht entspricht, oder die nächsten Skandale 2 Wochen später in der Zeitung standen.
Ja.
Hast du vielleicht einen Tipp jetzt für jeden, der sich genau dafür interessiert, wo man sich dort informieren kann?
Also erstmal habe ich einen Riesentipp, um mit der Situation umzugehen. Und zwar, das ist einfach, Man kann eine bessere Entscheidung treffen, aber nicht die beste. Also das zeigt ja immer wieder sowas. Und wenn man damit ein bisschen seinen Frieden macht, also ich bin auch nie ganz Veganer geworden, aber Veganer haben zum Beispiel meine Ernährung besser gemacht, ne? Ich habe vorher niemals Kichererbsen gegessen, oder rote Linsen, und das ist irgendwie so mit reingewandert. Und so würde ich das, glaube ich, auch angehen, dass man sagt, okay, also keine Ahnung, zum Beispiel, wenn wir von unseren schwarzen T-Shirts reden, gibt es eine Seite grundstoff.net. Da gibt es Basic-T-Shirts von 6, 7, 8, 9, 10 verschiedenen Firmen. Da kann man sich durchlesen, wo die produziert sind, nach welchen Kriterien. Basic-Shirts, die auch günstig sind. Und da trifft man eine bessere Entscheidung mit, als wenn man irgendwie, ja, keine Ahnung, das Shirt woanders kauft. Ob das die beste ist, weiß ich nicht. Ob die so nachhaltig sind, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall besser, wie sich gar keine Gedanken drüber zu machen. Und ich denke, da entspannt ranzugehen und einfach mal zu gucken, es ein bisschen besser zu machen wie gestern, ist auf jeden Fall ein spannender Ansatz. Und damit fährt man eigentlich gut. Und man kann das auch nach und nach ja anpassen und nach einfach noch mal gucken. Ach ja, jetzt ein Jahr später. Ich bräuchte vielleicht noch mal zwei, drei neue Shirts. Was könnte ich denn
Ja.
dann noch Besseres holen? Das ist, glaube ich, was, was man machen kann.
Okay, vielen Dank. Nehme ich auf jeden Fall mit in die Shownotes auf. Zur Abschlussfrage. Du hast sie schon ein bisschen beantwortet, aber vielleicht magst du da noch mal reingehen. Ich beschäftige mich ja sehr, sehr stark gerade damit, mit Blick auf eine große Überforderung in der Gesellschaft, die ich wahrnehme. Wie kann man dem entgegenwirken? Welche Möglichkeiten, welche Tools gibt es dort? Wie kann man Menschen unterstützen? Und ich habe mich dann gefragt in Vorbereitung auf unser Gespräch, glaubst du, dass Minimalismus aus deiner Sicht eine Antwort auf diese Frage sein könnte, die ich mir stelle? Also kann Minimalismus dazu beitragen, diese kontinuierliche Überforderung bei den Menschen einzudämmen und sie dabei zu unterstützen, es nicht mehr so wahrzunehmen, wie sie es vielleicht derzeit tun.
Auf jeden Fall. Also, es sind so einige Sachen. Also zum einen dieses sich klar zu entscheiden und dann bei dieser Entscheidung zu bleiben, dann nicht so extrem sprunghaft zu sein und sich von der Werbung wieder überrumpeln zu lassen, was Neues auszuprobieren, ist das eine. Ganz klar seine Zeit zu begrenzen, auch wenn man mal, wenn es um Medienkonsum geht, dass man sagt, hey, okay, ich möchte mir da die Info rausholen oder vielleicht das auch als eine Art Belohnung nehmen. So, jetzt muss ich noch die Wohnung aufräumen, jetzt muss ich noch abwaschen und danach nehme ich mir eine halbe Stunde YouTube oder sonst was. Also da sich selber so ein paar Regeln auferlegen an der Stelle, und sonst einfach mal innehalten, mal auf Pause drücken und einfach mal 10-mal durchatmen und dann einfach schauen, brauche ich das wirklich? Macht mich das glücklich oder zufrieden? Was könnte ich alternativ tun? Kann das nicht auch bis morgen warten? Also viele Dinge muss man ja direkt tun, aber bei anderen Sachen kann man die auch mal liegen lassen.
Ja.
Und nach 10 Atemzügen weiß man das dann auch. Aber wenn es einen dann überrollt, dann reagiert man ja auch immer aus so einem Stressimpuls. Ich denke, das sind so Gelassenheit ist so ein großes Thema, was durch Minimalismus ja auch kommt. Ja, also da kann Minimalismus schon was für einen tun.
Okay, wunderbar. Wir sind am Ende unserer Zeit. Ich bedanke mich sehr bei dir für das Gespräch, aber interessieren würde mich natürlich noch auch, woran arbeitest du gerade? Also gibt es noch irgendetwas, wo du sagst, auch nach 13 Jahren Minimalismus bin ich noch nicht ganz da angekommen, wo ich hin möchte? Und das ist echt irgendwie immer so ein Fallstrick bei mir. Da möchte ich einfach noch ein Stück weit besser werden.
Also ich glaube, der Fallstrick ist ein bisschen meine Wohnung, so weil ich öfter mal die Möbel von links nach rechts umstelle. Und ich glaube, das ist so eine Sache, da möchte ich auch einfach mal ankommen in meiner
Ja.
Wohnung so ein Stück weit und das einfach auch mal für die nächsten 10 Jahre fix haben. Aber da bin ich dran. Und ich denke, falls wir noch mal sprechen in 2 Jahren oder so, dann kann ich da auch ein Häkchen dran machen. Es ist aber keine große Sache, sonst bin ich sehr zufrieden, wie es läuft. Und ja, vielen lieben Dank auf jeden Fall für die Zeit, für deine Fragen. Wir sind da wirklich auch in die Tiefe gegangen und haben nicht nur an der Oberfläche gekratzt, was ich besonders finde bei dem Thema. Das ist gar nicht so einfach. Und lieben, lieben Dank.
Gerne. Und eigentlich ist eine Stunde viel zu kurz für dieses Thema, denn wenn man sich noch mal genauer damit beschäftigt, dann tauchen noch ganz, ganz viele Fragen auf. Lieber Michael, ich bedanke mich sehr bei dir und wünsche dir alles Gute auf deinem weiteren Weg.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss. Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Falls Sie einen Themenwunsch haben, Fragen, Kritik oder Anregungen, schreiben Sie mir podcast@s-hoch-2.de. Ich freue mich über Ihre Nachricht.